Diese Folge wird präsentiert von Bizarre Healthcare Germany, einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Das Familienunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in den Wechseljahren bestmöglich zu dieser neuen Lebensphase aufzuklären und Antworten auf offene Fragen zu liefern. Von den biologischen Vorgängen über bekannte und weniger bekannte Beschwerden bis hin zu Therapiemöglichkeiten. Die Wechseljahre sind ein wichtiger Lebensabschnitt für jede Frau. Der Körper verändert sich und was an manchen Frauen fast spurlos vorbeigeht, kann bei anderen Beschwerden hervorrufen. Zuweilen sogar die Lebensqualität deutlich einschränken. Deshalb sollten Sie sich nicht scheuen, mit Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt über Veränderungen und mögliche Beschwerden zu reden. Mehr Informationen finden Sie im Für Sie College Podcast und unter www.wechseljahre-verstehen.de.
Crazy Sexy Wechseljahre, der Für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Das Thema heute ist Vitamine und Co. als Helfer bei Wechseljahresbeschwerden. Welche Mikronährstoffe sollten wir im Visier haben und was müssen wir über Nahrungsergänzungsmittel wissen? Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, den du vielleicht aus früheren Podcast-Folgen schon kennst. Er ist niedergelassener Gynäkologe in Hamburg und Leiter der Hormonsprechstunde am UKE, unserem Hamburger Universitätsklinikum, und ist auch im großen Feld der Ernährung bestens bewandert. Schön, dass Sie wieder hier bei mir im Studio sind, lieber Professor Böhling.
Ja, vielen Dank, Frau Löhr, für die Einladung. Freue ich mich sehr, dass ich hier bin.
Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein kleiner Hinweis auf das Für Sie College. Das sind ganz tolle Gesprächsrunden mit Expertinnen und Experten zu verschiedenen und immer wieder spannenden Themen und aktuell tatsächlich auch wieder zu den Wechseljahren. Alle Infos und die Möglichkeit der Anmeldung findet ihr auf fürsie.de/college. So, und jetzt steigen wir direkt ein. Herr Professor Böhling, warum kennen Sie als Gynäkologe sich mit Ernährung so gut aus und besonders auch mit den Mikronährstoffen?
Ja, das mag vielleicht ein bisschen an meiner Historie liegen. Ich habe mich früher sehr viel mit Diabetes befasst und Schilddrüse. Und da hat man natürlich das Thema Ernährung einerseits beim Diabetes und andererseits bei der Schilddrüse auch Jodid, Zink, Selen, die ganzen Mikronährstoffe, die an der Schilddrüse eine Rolle spielen, zu tun. Und dann hat sich das so langsam ergeben. Irgendwann fand ich heraus, dass man mittels hochdosierter Vitamingaben auch das Risiko oder die Beschwerden von Schwangerschaftsübelkeit senken konnte. Das war so die erste Erkenntnis. Dann im weiteren Verlauf habe ich mich auch nochmal mit Mikronährstoffen im Zusammenhang mit Kinderwunsch beschäftigt, festgestellt, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren die Schwangerschaftsrate doch recht erheblich steigern und deswegen auch schon vor der 12. Woche eingenommen werden sollten. Jetzt befasse ich mich, und das liegt vielleicht auch daran, dass auch ich älter werde und die Patientin natürlich meistens mitaltern, dann mit der Frage, was passiert im Bereich der Wechseljahre, welche Mikronährstoffe sind sinnvoll, welche sollte man substituieren, sollte man das überhaupt tun? Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil das natürlich überall in die verschiedenen Funktionen und gerade in die endokrinen Funktionen, also die hormonellen Dinge, mit hineinspielt. Und ja, letzten Endes ist das einfach noch so ein weiteres Standbein, was ich mir für mich aufgebaut habe.
Genau, und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich Sie heute hier habe, dass Sie sich auskennen mit den ganzen vielen verschiedenen tollen Stoffen, die es da so alle gibt und mit denen wir ja wohl dann eine ganze Menge auch wirklich bewirken können. Lassen Sie uns mal gleich in die Wechseljahre springen. Warum ist es da jetzt auf einmal besonders wichtig oder wichtiger, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, ich meine, grundsätzlich kann man sich immer damit befassen und die Ernährung, die heutzutage aufgenommen wird, bietet nicht all das, was man möglicherweise haben möchte an Mikronährstoffen. Das liegt daran, dass es so angebaut ist, dass vielleicht nicht mehr so viel Mikronährstoffe gebildet werden, der Boden es vielleicht nicht hergibt, nicht genügend Sonneneinstrahlung vorhanden ist, natürlich immer auf Geschwindigkeit gezüchtet wird. Und insofern haben eigentlich alle das Problem, dass die Mikronährstoffversorgung, auch wenn man viel Gemüse isst, möglicherweise nicht das erreicht, was man erreichen möchte. In den Wechseljahren hat man natürlich nochmal die Besonderheit, dass einerseits die Beschwerden da sind, andererseits stellen sich die Körperfunktionen um, die hormonelle Funktion stellt sich um, und denke, dass es nochmal wieder ein Grund mehr ist, sich damit zu befassen.
Und ist es dann auch so, dass wenn ich eine Mangelversorgung an bestimmten Stoffen habe, dass sich das dann eben tatsächlich auf die Beschwerden auswirken kann, dass das auch eine Auswirkung auf das Gleichgewicht und nicht nur auf die Hormonbalance, sondern damit dann wahrscheinlich auf mein ganzes Gleichgewicht hat?
Ja, grundsätzlich schon. Also ich meine, man merkt es ja daran, dass beispielsweise ein Mangel an Vitamin B, B-Vitamin zu Müdigkeit führen kann, dass das eins der Symptome sein kann oder auch Sensibilitätsstörungen im weiter fortgeschrittenen Fall. Und ich sehe auch bei mir in der Hormonsprechstunde immer wieder Patientinnen, die das haben. Die sagen, sie haben irgendwie das Gefühl, sie können nicht so gut laufen. Und wenn man dann Vitamin B12 misst, stellt man fest, die haben einen wirklich ausgeprägten Mangel. Und ich finde es fast schlimm, dass man dann ein Krankheitsbild hat, was letzten Endes in dieser Welt hier durch Vitaminmangel hervorgerufen wird.
Was überhaupt nicht sein müsste, ne? Wenn wir uns mehr auskennen würden. Wie finden, Sie haben gerade schon gesagt, wenn man dann einen Check macht, wie finde ich denn heraus, ob ich gut versorgt bin oder ob ich tatsächlich einen oder auch mehrere Mängel habe?
Also man könnte natürlich rauf und runter alles messen. Das ist wahnsinnig kostenaufwendig. Ich denke, es genügt, wenn man zum Beispiel beim Vitamin B, also bei dem B-Vitamin, Vitamin B12 bestimmt. 25% der Bevölkerung hat in der Altersgruppe einen Vitamin B12-Mangel. Und ob man dazugehört, kann man feststellen, wenn man das einmal misst. Dass dann Vitamin B6 und andere Vitamine wahrscheinlich im Mangel, also auch im Mangel vorliegen, ist dann schon relativ wahrscheinlich, nicht? Das muss man einfach sagen. Also als Indikator Vitamin B12-Bestimmung ist schon mal ganz gut. Genauso wie Vitamin D, das ist auch ein Mangel in der Bevölkerung, der sehr ausgeprägt ist. Und das kann man messen. Und wenn das sehr niedrig ist, dann würde ich auch mal ein bisschen höher dosiert aufsättigen, um dann gute Werte zu haben.
Wie ist das bei Ihnen in der Praxis, wenn die Frauen so in dem Alter, in den 40ern oder 50ern zu Ihnen kommen, gehört das so ein bisschen zum Standard dann dazu, dass Sie solche Sachen auch abchecken?
Absolut. Also wenn ich Patientinnen Blut abnehme und auch den Hormonstatus bestimme, weil Patientinnen jetzt mit Wechseljahresbeschwerden kommen, gucke ich immer auf Vitamin D, Vitamin B12 und auch den Eisenspeicher, um festzustellen, ob da auch möglicherweise ein Ansatz ist, ein therapeutischer. Denn das nützt ja nichts, wenn die Patientin wegen Müdigkeit kommt, dann vielleicht noch Hitzewallung hat, dann behandle ich sie wegen, also mit Hormonen wegen Wechseljahrsbeschwerden, wie wir das ja auch schon in der anderen Folge mal besprochen haben. Und im Grunde genommen übersehe ich, dass sie einen Vitamin B-Mangel hat und deswegen vielleicht auch noch ein Teil der Müdigkeit zu erklären ist.
Und dass damit ja dann vielleicht sogar viel leichter und schneller zu behandeln wäre.
Ja, absolut. Das kann ja auch sein, dass man erstmal nur die B-Vitamine gibt und guckt, wie es der Patientin geht, um dann zu entscheiden, ob es für sie sinnvoll ist, noch mehr zu tun oder vielleicht das schon ausreichend ist.
Wenn Sie sagen, Sie checken das dann grundsätzlich so ab einem gewissen Alter, ist das was ich tatsächlich so auch bei meiner Gynäkologin, bei meinem Gynäkologen auch einfordern kann, dass ich sagen kann, würden Sie da bitte mal einen Check machen und wie ist das so? Sind das Kassenleistungen oder muss man das selbst bezahlen?
Also Kassenleistungen sind es nicht, nur in begründeten Fällen, aber das ist sehr schwierig. Zumal die Kolleginnen und Kollegen dann auch meistens erst 3 Jahre später erfahren, ob das vielleicht zu viel Bestimmungen waren und da muss man das rechtfertigen. Und das ist relativ unerfreulich und wird deswegen von vielen auch so nicht angeboten. Als Selbstzahlerleistung bieten das schon einige an und da macht es Sinn, das auch durchzuführen, nicht? Dann hat man einmal einen Status für sich und kann auch gucken, ob man das vielleicht grundsätzlich substituiert. Oder man ist vielleicht in der Gruppe, die eigentlich sich so versorgt und ernährt, dass es ausreichend ist.
Haben Sie da so eine ungefähre Zahl? Was kostet so ein Nährstoffcheck?
Ja, also so in der Größenordnung zwischen, würde ich sagen, 100, 150, vielleicht auch 200 Euro, je nachdem, wie umfangreich man das macht. Aber das sollte man schon so in etwa rechnen.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch was, wo man sich wirklich gut überlegen sollte, dass das eben sinnvoll ist, das auch mal zu investieren, um dann mal so einen Status zu haben und dann zu schauen, wie man das, und da kommen wir ja dann später auch noch zu, wie man das dann eben auch substituieren kann, wie man das wieder ausgleichen kann, damit man da wieder in Balance kommt. Ich meine, das ist wie, wo ist das Geld besser investiert als in die eigene Gesundheit? Denke ich immer.
Absolut, ja.
Welche Mikronährstoffe sollten wir denn als Frauen im Wechsel und vielleicht auch danach jetzt besonders im Visier haben? Ich meine, die Liste ist ja groß wirklich, was es alles gibt. Was sagen Sie denn, was sind denn so die Hauptstoffe, die immer wieder auffallen tatsächlich, dass da ein Mangel vorliegt? Sie haben eben schon die B-Vitamine bzw. B12 genannt und auch Vitamin D. Was würden Sie sagen?
Ja, also auf jeden Fall, die B-Vitamine gehören dazu. Dann haben wir das Vitamin D, was auch bei Asthmatikern zum Beispiel eingesetzt werden kann. Und es gibt durchaus ja eine gute Studienlage dazu, dass das bei verschiedenen Erkrankungen, auch chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen, also wenn man Asthma hat und die Lungen, sozusagen die Atemwege nicht so gut arbeiten, dass man da nachgewiesen hat, dass wenn Vitamin D substituiert wird, dass diese Symptome besser werden. Und auch die Infektanfälligkeit lässt sich durch die Gabe von Vitamin D senken. Gibt da noch einige Hinweise, dass bei einer Demenz, auch bei Patienten, die eine Demenz haben, niedrigere Spiegel vorhanden sind. Man muss in der ganzen Forschung natürlich immer unterscheiden, ist das jetzt sozusagen ein Zufallsbefund, den wir haben, weil bei Übergewichtigen ist Vitamin D meistens geringer. Also die haben größeres Risiko, niedrigeren Vitamin D-Wert zu haben. Oder ist das also sozusagen als Begleiterscheinung oder ist das mit ursächlich, nicht? Und das lässt sich manchmal nicht so richtig differenzieren, weil sie natürlich nicht wissen, woran liegt das, was ist die Ursache davon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gerade beim Vitamin D schon Interventionsstudien, nicht? Das eine ist die Beobachtungsstudie, dass man sagt, ich beobachte, dass das bei irgendeiner Gruppe geringer ist. Oder aber ich mache eine Studie und gebe den einen Vitamin D, den anderen nicht und gucke, ob es sich unterscheidet. Und das ist natürlich der höhere Level einer Studie. Und wenn man das nachweisen kann. Am besten auch noch randomisiert und dann verblindet, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht wissen, was sie bekommen und nicht mal der Arzt erst hinterher das aufgedeckt wird, dann hat man eine gute Studienlage. Nicht? Und das ist beim Vitamin D schon in einigen Bereichen der Fall. Auch Diabetes zum Beispiel ist, sagen wir mal, unter der Vitamin D-Substitution besser einzustellen, als wenn die Werte niedrig sind.
Vitamin D ist ja das Vitamin, was wir über die Sonne aufnehmen, über die Sonneneinstrahlung. Und das ist in unseren Breitengraden, auch wenn das sich vielleicht mit der Klimaerwärmung jetzt ein bisschen verschiebt wieder, aber es ist so, dass es übers Jahr gesehen einfach nicht ausreicht. Ne? Also besonders in den Wintermonaten. Deshalb ist es auch nicht ungewöhnlich, dass viele Leute wirklich den Vitamin-D-Mangel haben. Und Vitamin D habe ich auch im Kopf in Zusammenhang mit Calcium immer. Die beiden werden immer genannt, wenn man sagt, ja, man muss mal gucken, was so mit der Osteoporose ist, ne? Was ja für die Frauen in den Wechseljahren auch ein beginnendes Thema sein kann.
Ganz genau. Also es ist auch ein großer Standpfeiler des Knochens und vor allen Dingen, dass die Calciumaufnahme des Körpers wird über das Vitamin D gesteuert. Wenn zu wenig Vitamin D da ist, dann kann das Calcium nicht aufgenommen werden. Das, also deswegen ist die Empfehlung jetzt eigentlich, Vitamin D gut zu versorgen. Meist größenordnungsmäßig 20 Mikrogramm wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, um dann das Calcium, was man ja auch über die Nahrung aufnimmt oder über das Wasser, auch gut aus dem Darm aufnehmen zu können.
Ja, das ist nämlich ein guter Hinweis, finde ich immer, dass diese beiden, das ist ja bei anderen auch so, dass die wirklich so eng zusammenhängen, ne? Weil man kann Calcium, gibt ja auch diese Calcium-Brausetabletten und alles Mögliche, das kann man schlucken, wie man will. Wenn das Vitamin D nicht ausreichend da ist, dann kommt das da nicht an, wo es ankommen soll und dann kann man sich das Ganze auch sparen.
Genau, ja, deswegen ist man jetzt auch mehr aufs Vitamin D fokussiert und rät eigentlich nur noch in seltenen Fällen dazu, dass man Calcium substituiert. Das ist bei einer normalen Ernährung nicht zwingend notwendig.
Normale Ernährung, das heißt dann auch, da ist es auch egal, ob man tierische Produkte isst oder nicht?
Ja, im Bereich Calcium lässt sich das ja ganz gut auch über die Milchprodukte geben. Auch gerade Hartkäse sind ja sehr kalziumreich. Das Wasser, muss man darauf achten, ob das jetzt armes oder reiches Wasser ist. Gibt es ja große Unterschiede. Also es sollte dreistellig sein, wenn man die Milligrammangabe auf der Flasche anguckt. Mhm. Und das ist sozusagen auch noch ein Punkt, worüber man was machen kann. Was bei zum Beispiel vegetarisch-veganer Ernährung problematisch ist, ist das Vitamin B12, über das wir schon gesprochen haben. Und das ist sicherlich ein Grund, warum auch gerade die jüngere Generation, die ja häufig auch vegan oder vegetarisch lebt oder einfach nur weniger Fleischkonsum hat, weshalb die darauf achten müssen.
Mhm. Vitamin B12 haben Sie vorhin schon angesprochen. Also lassen Sie es einfach mal so ein bisschen durchspringen durch die einzelnen Stoffe. Was ist ein Indikator für einen Vitamin B12-Mangel?
So als klinische Symptome meinen Sie ja, das wäre so Fatigue-Syndrom, diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Herzrhythmusstörungen sind auch beschrieben. Und wie gesagt, diese Paresthesien, das sind diese Empfindlichkeitsstörungen an den Füßen beispielsweise, das ist auch etwas, was man bei Vitamin B12-Mangel sehen kann.
Also Herzrhythmusstörung ist ja auch was, was tatsächlich in den Wechseljahren irgendwie auch manchmal auftritt, ne, was ja natürlich dann auch gleich logischerweise Ängste verursacht. Und die Abgeschlagenheit ist ja auch so was ganz Typisches. Ne? Also da sieht man wieder, wie wichtig das ist, tatsächlich dann eben auch die Vitamine mal durchchecken zu lassen, um da zu zeigen, hey, das geht auch wirklich mit kleineren Mitteln schon wieder mehr in Richtung Gleichgewicht zu bringen.
Ja, absolut. Und dann Ferritin, also das ist der Eisenspeicher, auch der, den sollte man mal überprüfen, nicht gerade bei Müdigkeit, weil das auch die Ursache dafür sein kann. Und nach Eisengabe oder Infusion, wenn es eben so nicht aufgenommen wird, geht es dem Patienten meistens danach prächtig.
Mhm. Also wir haben jetzt die B-Vitamine, wir haben D, wir haben Calcium, wir haben Eisen. Was steht noch auf der großen Liste für die Wechseljahre?
Also was so an bestimmten Substanzen noch sicherlich sinnvoll ist, also Vitamin A ist das eine. Das ist für Schleimhäute, Haut, Haare sinnvoll. Da haben aber allerdings auch nur 10-15% einen Mangel. Insofern ist das nicht etwas, was so wahnsinnig im Mangel vorliegt, wie beispielsweise Vitamin D oder Jodid im Übrigen auch.
Da muss ich jetzt gerade mal zwischenfragen, Herr Professor Bühling. Wir haben vorhin gesprochen über die Augen. Vitamin A hieß ja früher immer so, ich als Kind noch, aus der Kindheit noch in Erinnerung. Möhren mit Vitamin A sind gut für die Augen.
Auch sehr gut, ja, definitiv.
Aber es hilft jetzt nicht bei den Veränderungen im Alter, oder?
Doch, es wird auch diskutiert, ob bei der Makuladegeneration, also bei den schlimmen Augenerkrankungen, die zur Blindheit auch führen können, ob nicht auch ein Vitaminmangel da ursächlich mit ist, nicht? Oder ob man zumindest eine leichte Verbesserung hinkriegt durch Vitamingaben.
Ah, spannend.
Ja, in Einzelfällen ist es wirklich so, dass Patienten sagen, jetzt ist wieder viel besser. Plötzlich ein richtiger Schwung in die richtige Richtung.
Ja, ja, okay. Also auch A mal checken lassen.
Ja. Oder substituieren, das ist ja durchaus möglich.
Mhm.
Dann gibt es noch, also hatten Sie angesprochen, Jodid, Zink und Selen, die sind für die Schilddrüse verantwortlich. Jodid, da haben auch sehr viele Mangel. Kann man durchaus schon mit Jodsalz zum Beispiel nicht viel erreichen. Die Bäcker haben in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich auch alle umgestellt auf jodiertes Speisesalz. Also insofern hat man da auch schon eine ganz gute Versorgung, nicht? Aber es lässt sich verbessern. Und Zink und Selen sind einerseits für die Schilddrüse, andererseits aber auch für das Immunsystem wichtig. Da gab es jetzt auch gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona den Nachweis, dass die gut mit Zink und Selen versorgten Personen einen selteneren, schlimmeren Verlauf hatten. Also insofern ist das ein klinisches Zeichen dafür, dass das Immunsystem offenbar dadurch gestärkt wird. Und es ist auch etwas, was gerade Zink zum Beispiel, was ich auch bei akuten Infektionen gerne mal gebe. Nicht? Gar nicht jetzt nur Corona-Infektionen, sondern auch bei grippalen Infekten. Wenn man dann so 15 Milligramm oder 25 Milligramm Zink so 2-3 Tage hochdosiert verwendet, dann glaube ich schon, dass das einfach deutlich besser wird.
Ja, Zink ist auch ja bekannt dafür, ne? Dass man das auch so tatsächlich bei, wie Sie sagen, bei Infekten oder bei Erkältungskrankheiten, dass das, ich weiß es nicht, das Immunsystem stärkt, würde ich jetzt mal so ganz profan vermuten.
Ja, genau, das ist an verschiedenen Stellen daran, also wirklich auch beteiligt, nicht? Das ist nachgewiesen.
Mhm. Zink und Selen, sagten Sie, die B-Vitamine. Und dann gibt es, glaube ich, noch so 2-3 unbekanntere Stoffe, ne, die Sie auch immer gerne noch empfehlen oder checken lassen zumindest.
Das stimmt, ja. Also mit Messen ist es schwierig, nicht? Das eine sind die Omega-3-Fettsäuren. Also das ist das, was man normalerweise über den Fischkonsum aufnehmen kann. Während man sagen muss, dass die Fische es ja auch nur aus den Algen übernehmen. Also das ist etwas, was sozusagen über den Weg über die Fische findet. Mit dem Nachteil, dass man wiederum, teilweise wird ja davor gewarnt, dass man Fische nicht zu viel essen soll, weil Schwermetalle enthalten sind. Das ist definitiv leider so. Aber man kann die Omega-3-Fettsäuren auch durchaus aus Algen sozusagen aufnehmen, als Algen-DHA. Und da sind sie eben entzündungshemmend. Das ist einer der interessanten Effekte, was irgendwelche rheumatischen Erkrankungen angeht. Man weiß auch, dass das kardiovaskuläre Risiko sich verringern lässt dadurch. Und das liegt unter anderem daran, dass die Verkalkung der kleinen Arterien, also zum Beispiel auch an der Halsschlagader, ist das auch mal in Studien untersucht worden, dass diese Verdichtung, die dort unter Umständen zu finden ist, durch die Gabe von Omega-3-Fettsäuren zu senken ist. Also, dass die wieder freier werden.
Tatsächlich freier werden können wieder, also nicht nur prophylaktisch, sondern tatsächlich auch in der Behandlung
dann. Auch in der Behandlung dann ganz hoch dosiert. Ja. Aber ich fände es dann auch grundsätzlich besser, wenn man das präventiv anwendet oder halt auch Fisch isst, das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist sozusagen noch eine gute Möglichkeit. Und dann wird bei Demenz und Schlaganfallrisiko, also allem, was auch mit Durchblutung des Gehirns zusammenhängt, ebenfalls gezeigt, dass es mit Omega-3-Fettsäuren wahrscheinlich einfach ein bisschen niedrigeres Risiko ist oder sich auch verbessern lässt.
Also für die Schlaganfälle und für die Herzinfarkte, um dem vorzubeugen.
Genau, ja.
Und Omega-3-Fettsäuren für Menschen, die keinen Fisch essen, sind, glaube ich, auch in Leinöl und Rapsöl oder so, ne?
Auch enthalten. Das ist immer so ein bisschen die Frage, von der Menge kommt man dann meistens nicht auf die Zufuhr, die man benötigt. Oder man hat unangenehme Nebenwirkungen des Öls. Aber das insofern ist das auch noch eine Möglichkeit, klar.
Ja, so ein Löffel Leinöl morgens und das Müsli gerührt.
Ja.
Na, so bringt auch vielleicht ein bisschen schon was. Haben wir noch was, wo wir drauf achten? Ja, ne?
Genau, da haben wir das. Also was ich noch spannend finde, ist zum einen Ginkgo. Das ist aus dem Ginkgo-Baum, den kennt man ja meistens auch. Auch da hat man den Effekt beobachtet, dass die Durchblutung besser funktioniert unter der Ginkgo-Einnahme und damit wahrscheinlich auch diese kognitive Leistungsfähigkeit steigt, nicht? Dass man also besser erinnern kann und ist also gut fürs Gehirn. Und dann gibt es noch Lycopin, das ist etwas, was recht unbekannt ist. Das ist im Grunde genommen ein Carotinoid, bedeutet, dass es ein Farbstoff ist, der vorwiegend auch hier in der Tomate zu finden ist. Also auch die Wassermelone enthält das auch, aber da isst man normalerweise nicht so viel. Und ebenso die Guave auch. Pink Guave hat auch einen relativ hohen Anteil an Lycopin. Aber in der Tomate findet man eigentlich am meisten. Und das ist etwas, womit man das auf natürlichem Wege zuführen kann. Problem ist so ein bisschen, und das ist ganz interessant, wenn man sich anguckt, wie der Lycopin-Konsum weltweit ist, sieht man, dass die Spanier, also Südeuropäer, etwa die achtfache Menge aufnehmen dessen, was wir hier aufnehmen. Auch die Niederländer im Übrigen auch.
Das wollte ich gerade sagen. Liegt das jetzt daran, dass wir überwiegend niederländische Tomaten essen, aber dann offensichtlich nicht?
Dann nicht, nee. Und die Niederländer essen ihre Tomaten auch selber, merkt man daran, und exportieren sie nicht nur nach Deutschland. aber in Deutschland ist der Konsum insgesamt relativ niedrig, also liegt bei 0,5 Milligramm pro Tag im Schnitt mit einer durchschnittlichen Aufnahme von 28 Kilogramm Tomaten im Jahr. Oh, wow. Das kann jeder für sich mal ausrechnen, ob man mit dazugehört oder vielleicht sogar drüber liegt. Das ist sozusagen ein Punkt. Das ist auch nur ganz am Rande, auch für die Spermienqualität, nicht? Auch den Männern, die jetzt Vater werden wollen, empfehle ich auch immer, dass sie Lycopin aufnehmen, dann in Form vielleicht auch von Tomatenmark oder substituieren. Und da sind ganz gute Studien gemacht worden, dass die Spermienqualität besser wird. Aber es hat auch noch andere Effekte. Mhm. Und zwar zum einen auch wieder kardiovaskulär, Herz-Kreislauf-Verbesserung, senkt also auch da das Schlaganfallrisiko und auch die Sterblichkeit sogar. Und das andere, was eben auch ganz interessant ist, dass es das Risiko für Krebserkrankungen senkt, und zwar Brustkrebs. Das ist auch untersucht worden, da hat man geguckt, Patienten, die am Brustkrebs erkrankt sind, und dann verglichen mit denen, die nicht erkrankt sind, und stellte fest, dass die Lycopinaufnahme signifikant höher ist. Und das waren aber auch alles immer Dimensionen, und da muss man immer genau gucken, wenn man jetzt irgendwie substituieren will, die in der Größenordnung von 6 bis 10 Milligramm am Tag lagen. Und ich hatte eben gesagt, in Deutschland haben wir so eine durchschnittliche Aufnahme von 0,6 Milligramm am Tag. Also das Zehnfache dessen ist eigentlich notwendig, um irgendwie einen Effekt zu erzielen. Und die Südeuropäer erreichen das über die Ernährung, wir offensichtlich nicht.
Okay, also wir können noch ein paar Tomaten mehr essen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen resümiere, dann war das, wofür oder wobei der Großteil dieser Nährstoffe hilft, tatsächlich eher präventiv gegen, wie Sie sagen, die kardiovaskulären Erkrankungen oder gegen Demenz oder gegen Osteoporose auch, das hatten wir vorhin. Wie ist das mit den akuten Beschwerden tatsächlich, mit den Wechseljahresbeschwerden, mit den Klassikern, mit den Hitzewallungen, mit den Schlafstörungen? Mit der Energielosigkeit hatten wir so ein bisschen schon vorhin.
Ja, das sind ja alles Symptome, die sich sehr überschneiden mit dem, was man auch durch verschiedene Vitaminmangelzustände finden kann. Und die natürlich auch häufig in der Altersgruppe sind. Auch die Erschöpfung liegt natürlich daran, dass man einfach nicht mehr so leistungsfähig ist wie 20 Jahre vorher. Dann turnen manchmal dann auch noch Kinder durchs Haus, die einen vielleicht auch auf die Palme bringen können und vielleicht auch sogar selber in hormonellen Dysbalancen stehen. Also da kommt schon einiges zusammen. Und was man dann probieren kann, ist natürlich, dass man die naturheilkundlichen Sachen angeht, die allerdings ehrlicherweise häufig nicht den Effekt erzielen, den man sich erwünscht. Nicht? Also man kommt in der Symptomatik, wenn man jetzt zum Beispiel Herzrhythmusstörungen hat und an der Stärke von 4, die höchste Stärke, kommt man vielleicht dann auf Stärke 3 herunter oder Hitzewallungen hauptsächlich. Nicht? Also es gibt einen Rhabarber-Extrakt, der auch so ein bisschen Verbesserung bringt. Es ist dann in placebo-kontrollierten Studien getestet. Aber es ist häufig nicht das, was man sich davon erhofft. Also das muss man einfach sagen.
Aber es kann eine gute Ergänzung sein. Es kann vielleicht eine Grundlage sein, um da einfach eine Balance und eine vernünftige Versorgung zu haben.
Ja, absolut. Also es ist ein Versuch wert. Und viele Patientinnen, die sich bei mir vorstellen, haben auch sowas schon mal versucht. Ich hatte vor ein paar Jahren noch mal eine Umfrage gemacht. Und ich glaube, 97%, wenn ich es richtig erinnere, hatten angegeben, dass sie schon mal irgendwas Alternatives probiert haben, nicht? Und sei es Hormon-Yoga oder Akupunktur, Akupressur oder eben auch die naturheilkundlichen Präparate.
Es ist ja auch immer die Frage, wie stark die Beschwerden sind. Ne? Also auch da ist das ja sehr, sehr unterschiedlich, wie stark sie sind und wie stark sie auch empfunden oder eben als störend auch wahrgenommen werden. Und viele, viele Frauen haben ja auch nur leichte Beschwerden, glücklicherweise. Ne? Und wenn die dann mit rein pflanzlichen Mitteln oder tatsächlich über die eigene Ernährung, die man dann umstellt und anpasst, schon reduziert oder gar eliminiert werden können, ist das ja wunderbar.
Absolut, ja. Versuch wert ist es allemal.
Ja. Ernährung, Stichwort Ernährung. Es gibt Stoffe, Sie haben eben schon einige angesprochen, wo wir mit der Ernährung aber wirklich an unsere Grenzen kommen, ne? Wo das jetzt nicht reicht, irgendwie so ein paar Tomaten mehr zu essen, sondern wo man dann sagen muss, okay, da muss man mal vorübergehend wahrscheinlich substituieren und dann wirklich mal Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.
Ja, es ist durchaus eine Idee.
Worauf achten wir? Weil Nahrungsergänzungsmittel gibt es ja in allen Preisklassen, in allen Formen, in allen Formaten, hätte ich beinahe gesagt. Also in Tablettenformen, irgendwie was zum Trinken, in Pülverchen und was es da alles so gibt, was die Industrie uns da alles so vor die Nase hält und in bunter Werbung tolle Wirkungen verspricht. Wie sieht man da durch in diesem Dschungel? Also worauf muss man achten, wenn man das machen möchte oder sollte?
Im Grunde genommen auf die Inhaltsstoffe, nicht? Also was ich schon sagte, Vitamin A oder Beta-Carotin, das ist ja meistens als Vorstufe, kann man durchaus geben. Dann würde ich die B-Vitamine immer substituieren. Vitamin D mit 20 Mikrogramm, Zink, Selen für das Immunsystem und die Schilddrüse auch. Und dann ist die Frage, ob man eben doch etwas nimmt, wo Ginkgo enthalten ist, eine Option. Und wenn man jetzt den Effekt von Lycopin ausnutzen möchte und der ist nicht in vielen Präparaten in einer hohen Konzentration vorhanden, muss man darauf achten, dass zum Beispiel 6 Milligramm enthalten sind und nicht 0,6 Milligramm, um einfach diese Menge zu erreichen, die notwendig ist, um überhaupt diesen Effekt sehen zu können. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und genauso bei den Omega-3-Fettsäuren ist auch nicht in allen Präparaten vorhanden, denn das sind sehr teure Zusatzstoffe, gerade wenn man das aus Algen gewinnt. Und da versucht natürlich auch die Industrie immer irgendwie was möglichst Buntes, wie Sie schon sagen, anzubieten, was natürlich möglichst preisgünstig herzustellen ist. Und dann wird dann auch teilweise ein Preis aufgerufen, der schon bemerkenswert ist. Also da muss man, glaube ich, schon selber sich informieren und wirklich gucken, was ist da drin, nicht, bevor man das aufnimmt.
Und empfehlen Sie da eher ein Präparat zu finden, wo eben mehrere Stoffe drin sind oder sich die Stoffe, also alle gibt es ja gar nicht einzeln, haben Sie ja eben schon gesagt, aber wenn man jetzt, ich sag mal, die B-Vitamine und Vitamin D und ich weiß es nicht, noch A oder so einnehmen möchte, wenn man sagt, so das ist jetzt das, wo ich glaube vielleicht tatsächlich oder wo ich es auch gecheckt habe, dass ich einen Mangel habe, nehme ich die dann besser einzeln oder sagen Sie, nee, dann nimm mal lieber so ein Multipräparat, was dann aber wirklich auf das Wechseljahresthema abgestimmt ist?
Ich würde eher ein Multivitaminpräparat nehmen, was wirklich dann abgestimmt ist. Das ist so das eine. Und da gibt es immer einzelne Nährstoffe, die entweder nicht gut in der Kombination aufzunehmen sind, wie beispielsweise Magnesium oder Calcium. Die würden gegenseitig sich behindern. Insofern ist es besser, wenn man die benötigt, zum Beispiel mit Wadenkrämpfen oder so, dann würde ich Magnesium immer separat aufnehmen. Calcium wird sowieso meistens nicht substituiert. Und Eisen zum Beispiel sollte man auch nur nehmen, wenn wirklich ein Mangel vorliegt. Das würde ich nicht kontinuierlich substituieren und dann wirklich ein zugelassenes Präparat nehmen. Und dann würde ich bei der Auswahl darauf achten, dass die einfach geprüft sind von irgendeinem Institut, um einfach festzustellen, ist das auch drin, was da drauf steht, oder ist das, also das ist schon wichtig, einfach um eine Qualitätssicherung zu haben.
Was sind das für Institute, die sowas prüfen? Also ich meine, Papier ist geduldig, ne? Da steht alles Mögliche drauf heutzutage. Wer prüft sowas? Sollten dann europäische Institute sein vielleicht?
Ja. Da gibt's einige, sicherlich eine Handvoll Institute in Deutschland, die sowas überprüfen und dann auch ihr Siegel draufsetzen und sagen, okay, wir machen eine ständige Überprüfung der Zusatzstoffe, der Inhaltsstoffe und stellen sicher, dass das auch wirklich geliefert wird, was draufsteht. Und dass es eben einfach vorhanden ist und nicht einfach nur so auf der Packung dokumentiert ist.
Und sind das dann üblicherweise eher Präparate, die es in der Apotheke gibt? Oder kann ich da durchaus auch bei dem einen oder anderen auf das Drogerieangebot zurückgreifen?
Grundsätzlich geht das schon, nicht? Aber da muss man auch gucken, auch da findet nicht zwingend eine Prüfung statt. Nahrungsergänzungsmittel unterliegen ja der Lebensmittelverordnung. Und da ist der Anspruch anders als bei Arzneimitteln. Nahrungsergänzungsmittel selber werden aber nicht als Arzneimittel zugelassen, weil es einfach viel zu teuer ist, nicht? Also man kann ja ein vernünftiges Nahrungsergänzungsmittel anbieten und wirklich eine Qualitätskontrolle machen. Und das kann in der Apotheke erhältlich sein oder auch im Internet, in den einschlägigen Shops, die es gibt. Und das kann trotzdem gut sein, klar.
Ja, also Sie sagen nicht, es muss ein Arzneimittel sein, um dass es wirkt oder so. Die Meinung gibt es ja durchaus auch. sondern es gibt auch gute Nahrungsergänzungsmittel, die nicht als Arzneimittel deklariert
absolut,
sind.
Absolut, absolut.
Das ist ja schon ein komplexes Thema. Ne? Also ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift dabei gehabt und das eine oder andere notiert oder hört euch das nochmal an, weil sie haben ja auch wirklich Mengen genannt, wo man darauf achten sollte, was man dann zu sich nimmt, damit es auch wirklich eine Wirkung hat. Empfehlen Sie da grundsätzlich, sich mit jemandem, mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau auszutauschen?
Das schadet sicherlich nichts, nicht? Also dass man sich da einfach nochmal informiert und überlegt, was ist eigentlich wirklich gut, was braucht man und wie sieht der eigene Bedarf aus. Also das gab ja auch, ich meine, die Statistiken, wenn ich sage 25% haben B-Vitaminmangel, das basiert auf der Nationalen Verzehrsstudie, das ist eine Untersuchung, die in 2008 veröffentlicht wurde. Und da hat man wirklich große Bevölkerungsgruppen befragt und versucht festzustellen, wie die Ernährung ist und dann rückgerechnet. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht hundertprozentig zuverlässig ist. Und es ist eben auch schon 14 Jahre alt. Also das in der Zeit hat sich sicherlich was verändert. Aber
wahrscheinlich hat es sich eher in die negative Richtung verändert.
Das ist zu befürchten, ja.
Ja. Wo gehen wir hin? Also wir können unsere Gynäkologin, unseren Gynäkologen ansprechen. Wir können natürlich auch zum Hausarzt gehen, zum Internisten gehen. Heilpraktiker sind mitunter auch gute Adressen dafür, um das wirklich durchzuchecken und zu schauen, was sinnvoll ist, zu substituieren.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also ich meine, was ich eben erzählt hatte, das Lykopin, das DHA und auch Ginkgo lässt sich im Blut nicht messen. Da wird man keinen Mangel feststellen. Da ist immer nur die Frage, glaube ich das, habe ich das Gefühl, dass hier ein guter Grund vorliegt, das zu substituieren. Was die Vitamine selber angeht, die kann man rauf und runter testen. Man muss immer daran denken, dass es sein kann, dass das natürlich von Tag zu Tag schwankt. Wenn ich jetzt Eisen direkt im Blut bestimme oder Folsäure, was häufig gemacht wird, muss man einfach sagen, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Das je nachdem, wenn ich vorher etwas gegessen habe, was folsäurereich ist, ist der Wert hoch und wenn ich das nicht gemacht habe, ist er niedrig. Eisen genauso. Das heißt also, diese großen Untersuchungen, die ich manchmal sehe von Patienten, die dann ankommen und mir das vorlegen und sagen, was soll ich denn jetzt hier machen? Da ist schon, also die Hälfte, glaube ich, verzichtbar und häufig auch leider teuer erkauft. Also dann kostet das Labor plötzlich 300 Euro oder 400 Euro. Und wenn dann noch irgendwelche Speicheluntersuchungen mit Hormonen dazukommen, die wirklich, muss man einfach sagen, aus meiner wissenschaftlichen Sicht recht nutzlos sind, dann hat man nicht unbedingt gewonnen. Also das Geld hätte man wahrscheinlich dann auch eher wieder in das Nahrungsergänzungsmittel stecken können und nicht in die Blutuntersuchung, die wirklich nur eine Momentaufnahme ist.
Das ist wie mit den Hormonen. Das ist auch ja die Momentaufnahme in den Wechseljahren. Da kennen wir uns ja aus mit inzwischen.
Ja.
Ja, also ich kann einiges eigenverantwortlich machen schon und sollte aber ansonsten dann eher eben schon schauen, welcher Fachmann, welche Fachfrau mir da so ja auch mit dem weiteren Blick wirklich was helfen kann und empfehlen kann, wirklich was da so der beste Weg für mich sein kann. Und substituieren heißt auch immer nur vorübergehend, oder? Das ist jetzt nichts, was ich mein Leben lang weiternehme, sondern bis sich das wieder eingependelt hat.
Das hängt davon ab. Ich meine, was in Bezug jetzt zum Beispiel auf das Lykopin und Senkung Krebsrisiko, müsste man das dauerhaft anwenden oder halt über einen längeren Zeitraum zumindest. Vitamin D, wenn das jetzt gut versorgt ist irgendwann, dann kann man natürlich auch mal wieder eine Pause machen, vielleicht über den Sommer und abwarten, wie es dann zum Herbst hin ist. Aber man kann das schon dauerhaft machen. Also die Nahrungsergänzungsmittel sind zum großen Teil so konzipiert, dass das geht, dass die Höchstmengen nicht überschritten werden. Das muss wirklich jeder individuell, das ist ja sehr geteilt. Nicht? Es gibt einige, die sagen, ich ernähre mich absolut gesund, Bioladen und vor allen Dingen ganz viel Gemüse und Obst und vielleicht reicht das auch aus, das ist völlig okay.
Und wenn Sie sagen Höchstmengen, dann noch die Frage, es gibt ja durchaus auch den einen oder anderen Stoff, den man überdosieren kann. Wo muss man da aufpassen?
Ja, das sind die Vitamine E, D, K und A, die fettlöslich sind und damit theoretisch auch in die Überdosierung kommen können. Beim Vitamin A ist es so, dass meistens oder häufiger Carotin eingesetzt wird, Beta-Carotin, das ist die Vorstufe dieses Vitamins. Und da kann nicht zu viel umgewandelt werden, da gibt es keine Überdosierung. Vitamin D erreichen auch nur wenige wirklich die Werte, die eigentlich empfohlen sind. Bei E ist es schon ein bisschen einfacher, aber da passiert im Grunde genommen auch nichts, weil die Spannbreite sehr hoch ist und beim K genauso.
Herr Professor Bühling, Sie haben uns, glaube ich, da jetzt einen großen, guten Überblick gegeben. Ich sage mal an der Stelle schon mal vielen Dank. Ich fand das sehr spannend. Ich fand das sehr interessant auch. Und das ist mit Sicherheit ein Thema, wo wir uns nochmal das eine oder andere rauspicken werden und da nochmal genauer dann mal reinschauen in der einen oder anderen Folge. Vielen Dank erstmal. Und so zum Abschluss, so eine ganz andere Frage. Ich habe ja sonst meistens Frauen als Gesprächsgast und oftmals auch Frauen, die auch so in den Wechseljahren sind. Und dann frage ich immer gerne, was sie denn crazy und was sie sexy finden an den Wechseljahren. Sie frage ich jetzt mal, finden Sie die Wechseljahre eigentlich auch manchmal so crazy wie wir?
Wenn ich mir überlege, was man so hört von den Patienten, muss ich sagen, einfach ja. Und dazu kann ich sagen, heute Morgen kam eine Patientin in die Sprechstunde und sagte, wissen Sie was, die Energiekrise, die kann ich ganz leicht lösen. Mit mir kann man die lösen. Ich müsste nur mich an Strom anschließen und könnte wahrscheinlich ganz Deutschland damit versorgen, weil ich solche Hitzewallungen habe. Und so deutlich sagte die Patientin das, dass ich gesagt habe, vielen Dank. Das passt sehr gut, weil ich es heute auch schon vor Allgemeinmedizinern zitiert habe, jetzt auch noch hier. Aber ich selber habe es ja in der Form nicht erlebt. Aber wenn ich das höre, dann kann ich mir vorstellen, dass es echt belastend sein kann. Und insofern finde ich es echt toll, dass Sie die Sendung machen und hier weitere Informationen bieten.
Dankeschön, auch danke für die nette Abschlussgeschichte und ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch irgendwann hier wiedersehen. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Bizarre Healthcare Germany. Scheuen Sie sich nicht, über Veränderungen und mögliche Beschwerden während der Wechseljahre zu reden und suchen Sie sich Hilfe bei Expertinnen und Experten. Mehr Informationen finden Sie im Physik-College-Podcast und unter www.wechseljahre-verstehen.de.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.